habe ich es mit dieser Sortierung ein bisschen zu weit getrieben. Wenn in diesen 70%, die von der höheren Bildung ausgeschlossen sind, mehr als ein Drittel sind, die quasi Analphabeten sind, das sind diese berühmten 24 Gemessenen, die es in Sachen Lese- und Schreibkompetenz nur bis zu dem, was funktioneller Analphabetismus heißt, gebracht haben. Können gerade so viel lesen und rechnen, dass sie wissen, wann die Straßenbahn abfährt und der Bus fährt und können ihre Lohnstreifen gerade vielleicht noch lesen. Manchmal auch das. Diese 24% haben natürlich besonders auf das Ergebnis gedrückt. Und die ganze Raterei, was läuft in unserem Bildungswesen eigentlich falsch, macht sich eigentlich nur an denen fest, die unten diese 24% funktionaler Analphabeten, von denen sowieso auch noch die meisten dann in der Arbeitslosigkeit landen. Sodass eigentlich die Sorge sich dahinter verbirgt. Mehr eine staatspolitische als eine bildungspolitische oder gar ökonomische ist. Die staatspolitische Sorge heißt, wenn unser Bildungswesen so gestaltet ist, dass fast ein Viertel von denen funktionale Analphabeten sind, ja, was treiben die denn bloß in der Gesellschaft? Haben wir die denn nachher wirklich im Griff? Das ist die Sorge, die beispielsweise der Baumert und der Raschert vom Max-Planck-Institut ausgesprochen haben. Haben wir die wirklich im Griff? Daran macht sich fest die Sorge, wie man das Bildungswesen umkrempeln muss, dass wirklich keine Abteilung des Nachwuchses in irgendeiner Weise gesellschaftlich aus dem Ruder läuft. Schluss. Fazit vom dritten Punkt und Überleitung zum Schluss. Das Recht auf freie Wahl des Studienfaches und des Studiengangs enthält, habe ich gesagt, die Verpflichtung auf Wissen, Kenntnisse, Fertigkeiten, die für Berufe taugen, mit denen die kapitalistische Sache im Bereich der höheren Berufe vorangebracht werden soll. Für etwas anderes ist das Wissen in den Universitäten nicht vorgesehen, als Mittel für den eigenen geistigen und praktischen Fortschritt, den Wissen, der dann nach Maßgabe der die eigenen Anliegen nach Maßgabe von Wissen bestimmt, wird Wissen hierzulande nicht vermittelt und taugt es vor allem in den Geisteswissenschaften auch überhaupt nicht. So etwas Simples wie sich einfach in der Welt auszukennen, wirklich auszukennen, das Wissen als Mittel einer, ich mache es mal ein bisschen pathetisch, selbstbestimmten Lebensgestaltung anzueignen und anzuwenden, gilt hierzulande als Luxus, ist reine Privatsache und als gesellschaftliche Form der Anwendung von Wissen verboten. Wenn, das ist mein Schlusssatz, meine Schlussbemerkung, Studenten so etwas einklagen, das kann man schon mal lesen. Wissen sollte doch eigentlich nicht für fremdbestimmte Zwecke, wie es heißt, sondern für die selbstbestimmte Lebensgestaltung da sein, wenn Studenten nun so etwas einklagen. Dann ist dagegen natürlich nichts einzuwenden. Einwände erheblich, wenn sowas im Namen jener Prinzipien der universitären Ausbildung eingeklagt wird, die etwas ganz anderes meint. Nämlich genau die Form der Funktionalität, Funktionalisierung von Wissenschaft für die kapitalistische Gesellschaft. Dafür wird das, was sich manche Linke unter befreiter Universität vorstellen, unter einem Schutz vor der Deform vorstellen, war der bürgerliche Wissenschaftsbetrieb noch nie eingerechnet. Wer in dieser Richtung denkt und ernsthaft denkt, wer ernsthaft mal daran festhält, verdammt nochmal, Wissenschaft sollte doch wirklich das Maß für gesellschaftlich vernünftige Zwecksetzung und individuelle Wohlfahrt sein, der muss sich allerdings klar darüber sein, dass er nicht eine Reform bekämpfen kann, dies schon gar nicht im Namen von Prinzipien der Universität, und dass er in doppelter Weise gegen den Wissenschaftsbetrieb antreten muss. Gegen seinen Zweck, gegen sein Prinzip, nicht nur gegen dieses oder jenes Reformchen, und gegen große Teile des Inhalts der Wissenschaft, nämlich gegen all das, was in Geisteswissenschaften verbrochen wird. Die Geisteswissenschaften, und dagegen muss er dann wirklich vorgehen, taugt nämlich nur für Jobs der Elite wie Lehrer, Pastoren, Journalisten, Manager und so weiter, weil und solange diese Wissenschaft falsches Wissen vermittelt. Richtiges Wissen ist in diesen Berufen als Berufsgrundlage untauglich. Das sind die beiden Gegnerschaften, über die sich Studenten, wenn sie daran festhalten, klar werden müssen. Sie müssen gegen die gesamte Funktion der Universität des Kapitalismus angehen und sie müssen sich klar machen, dass sie gegen die Inhalte der Wissenschaft als Geisteswissenschaften insgesamt Front machen müssen. Die sind notwendigerweise falsch, weil nur falsches Wissen aus ihnen taugliches Mittel für diese Berufe wird. Gilt übrigens auch für alle Lehrer. Danke. Ich bin mir inzwischen gar nicht mehr so sicher, wie viel tatsächlich in dem Hochschulkampf in Dualide Studenten hier sind, wie ich es mir eigentlich gedacht habe, aber es ist mir auch wurscht, die Diskussion ist trotzdem gut. Fangen wir mit der ersten Frage an. In der Tat haben alle Freiheiten was Gemeinsames. Also auch die Garantie des Privateigentums, die Gewerbefreiheit, die Meinungsfreiheit und die Freiheit von Forschung und Lehre. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie staatlich garantiert sind. Dass es Staatsaffären sind. Übrigens deswegen stehen sie ja auch alle in der Verfassung drin. Das heißt nichts anderes, als dass der Staat sich ihrer Bestimmung vorbehält. Dass er sagt, unter welchen Bedingungen sie gelten, wo ihre Grenze ist, unter welchen Voraussetzungen die benutzt werden können. Und die Bedingungen und Voraussetzungen und die Grenzen ergeben sich immer aus dem, was er sich von diesen Freiheiten für sein kapitalistisches Gemeinwesen verspricht. Das ist die zweite sehr abstrakte Gemeinsamkeit. Er bestimmt damit den Nutzen, den er davon haben will. Privateigentum, jedermann wird auf Privateigentum verpflichtet, egal wie er ökonomisch beieinander ist, ob er Kapitalist oder Lohnarbeiter ist, das überhaupt kein Eigentum hat. Es gelten für ihn die gleichen Prinzipien und Freiheiten. Die Gesetze der Gewerbefreiheit gelten für die Ich-AGs genauso wie für Siemens. So. Jetzt einmal zur Freiheit von Forschung und von Wissenschaft und Forschung nochmal. Und damit die Überleitung zur zweiten Frage. Ich will nochmal das, was ich den Zaun, die Trennung genannt habe, nochmal ansprechen, weil das ist in der Tat ein ganz, nicht ganz einfacher Gedanke, gerade angesichts der, wie du sagst, Durchlöcherung. Machen wir mal ein Gedankenspiel. Machen wir ein Gedankenspiel von mir aus dem Bereich der Naturwissenschaften. Da ist ein Naturwissenschaftler, der hat irgendeine phänomenale Entdeckung gemacht. In seinem Labor. Was Tolles rausgefunden. Und nun ist es ein verantwortlicher Mensch, der sich gleich dazu überlegt und sagt, ich bin mir schon klar, dass man mit dieser Entdeckung auch einen möglichen Unfug anstellen kann. Und jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn er sagt, ich als das Wissenschaftler-Subjekt, das diese Entdeckung gemacht habe, bin natürlich auch herausgefordert, die Gesellschaft daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie überhaupt in der Lage ist, von diesem Wissen einen Gebrauch zu machen, der die Wohlfahrt der Menschen befördert und nicht alles in Klump haut. Du weißt genau, was passiert, wenn er so auf die Welt losgeht. Wenn er beispielsweise sagt, verdammt nochmal, ich stelle fest, wenn ich über den Rand der Universität hinausschaue, da entdecke ich Interessen, bei denen wird mir Angst und Bange, wenn ich mir vorstelle, die könnten die könnten mein Wissen sich aneignen, von der technologisch umsetzen und damit irgendwas anstellen. Um Gottes Willen. Also muss ich doch als Wissenschaftler dafür sorgen, dass gesellschaftliche Verhältnisse herrschen, in denen überhaupt nur Zwecke regieren, die einen vernünftigen, ich sag mal menschenfreundlichen Umgang mit meinem Wissen erlauben. Habt ihr schon mal so eine Debatte in der Universität erlebt? Ich kenne sie nur aus den 68er Zeiten. Da ist sie aber auch sehr schlecht ausgegangen. Und wer heute an der Universität so antritt, ich kann ein paar Fälle zitieren, wo Menschen sich wirklich mal auf diesen Standpunkt gestellt haben, sagt der Staat, deine Wissenschaft ist nicht wertfrei. Du hast den ethischen Kanon von Wissenschaft, den ethischen Kanon von Wissenschaft verletzt. Du gehörst folglich eigentlich nicht in die Zunft der Wissenschaftler, die sich nur ihrem wissenschaftlichen Denken verpflichtet fühlen. Der Witz an der Freiheit in Forschung und Lehre ist also die in der Regel ganz selbstverständlich laufende Selbstverpflichtung von Wissenschaft auf dieses Prinzip der Wertfreiheit, das nichts anderes heißt als mich geht nichts an. Das akzeptiere ich als die Verfahrensgrundlage meines wissenschaftlichen Treibens. So sagen Sie es nicht, aber das ist die objektive Tatsache. Was nachher mit meinem Zeug gemacht wird. Ich bin nur Denker. Nur. Ihr kennt die berühmten Geschichten, dass dann plötzlich Oppenheimer-Effekt die Leute sich ein fürchterliches Gewissen machen, dass ihre Erfindung Hiroshima und Nagasaki Millionen von Toten gefordert hat. Dass dieses Gewissen, was dieser Mensch da zur Schau gestellt hat, oder in einem Theaterstück zur Schau stellen wird, ist objektive Heuchelei. Da mag er als Wissenschaftler noch sehr betroffen gewesen sein. Diese Betroffenheit ist das Zeichen seiner Dummheit. Das ist der akademisch notwendigen Dummheit. Da komme ich langsam auf den Obertitel meines Vortrages zurück. Sich diesen Gedanken gerade aus dem Kopf zu schlagen, ist als Notwendigkeit zu begreifen, nicht nachzugucken, welche gesellschaftlichen Zwecke sind es eigentlich, denen mein Wissen dienstbar gemacht wird. Das ist Bornierung, akademische Dummheit, funktionelle Dummheit. Und daraus ein Gewissensproblem zu machen, unterstreicht das ganze Jahr, dieses berühmte Theaterstück. Gewissensproblem heißt einerseits, andererseits. Einerseits bin ich diesen ethischen Prinzipien von Wegeethik, Ausschluss von der Bestimmung der Zwecke, verpflichtet. Andererseits aber, um Gottes Willen, was kann da denn mit bloß angerichtet werden? Es unterstreicht, dass Wissenschaft genauso verlaufen soll und macht aus der hässlichen Anwendung eine Frage des individuellen moralischen Gewissens. Sehr bequem. Es gab in Deutschland mal eine Abteilung, das waren die sogenannten Göttinger, 5 waren es, glaube ich, Professoren in Göttingen, die mal so einen vorsichtigen Versuch gemacht haben. In dieser Richtung. Das eine oder andere, das ginge doch nicht, dass es einfach so den Interessen von Wirtschaft überlassen wird. Die Aufregung war groß damals. Und diese 5 Professoren haben ihr Pamphlet auch sehr schnell zurückgezogen, als sie gemerkt haben, sie bewegen sich damit aus dem Wissenschaftskonsens hinaus. So, das ist es, das ist nochmal das Prinzip und mein Beispiel sollte deutlich machen, wie selbstverständlich es gilt. Freiheit heißt nicht Freiheit für, sondern Freiheit von. Loslege ich von jedem Einfluss darauf, was mit dem Gedachten gemacht wird. So, die Durchlöcherung, von der du gesprochen hast, sehe ich nicht. Diese Durchlöcherung nicht. Allenfalls von der anderen Seite, das habe ich ja nachgesprochen. Von der anderen Seite schon, dass der Staat sagt, ich will es nicht zulassen, dass in Universitäten auf meinem Standort so viel Geld verschwendet wird für Zeug, was nachher gesellschaftlich gar nicht zur Anwendung wird. Also erlaube ich es dem einen oder anderen konkreten Interesse, seinen Anspruch gleich innerhalb der Universität geltend zu machen. Das ist die Durchlöcherung, kannst du bei dem Bild bleiben, ist von der anderen Seite. Aber immer nur in Verfolgung desselben Prinzips. Dienstleistungsfunktion bleibt, wird radikalisiert. Wissenschaft hat nichts zu bestimmen über Vernunft und Zweckmäßigkeit, in der Resultate angewandt werden. Das bleibt. Dein Argument der Wechselseitigkeit hat folglich nur das eine für sich. Das ist inzwischen Wissenschaftler, gibt, die aus dem, was ich funktionelle akademische Dummheit genannt habe, ein Bekenntnis machen und sagen, klar bin ich dafür da. Natürlich dient mein Wissen dazu, dass der deutsche Standort attraktiver wird für Betriebe, die dann auch gleich auf mein Wissen zugreifen können. So schon. Reicht das?
Ja, ich meine praktisch, dass die Köpfe, das Personal im Machtbereich, das wird ja ausgewählt anhand von Universitätsabschlüssen. Das heißt, da macht sich der Machtbereich ja abhängig davon, wie Professoren in diesem Wissenschaftsbereich Sachverhalte entscheiden. Und umgekehrt verdienen ja die Professoren einen Großteil ihrer Gelder durch Schreiben von Gutachten für die Wirtschaft und vernachlässigen dann die Freiheit der Lehre, die sie auch haben. Das meine ich so mit Durchlöcherungsraum. Das ist ja sogar auch da in der Personalunion, dass eine Person sowohl als auch tätig ist und sich da ja gar nicht so abstrakt trennen kann, wie das so eine Trennungsidee vorwählt.
Doch, deine Beispiele bestätigen das gerade. Deine Beispiele bestätigen das Prinzip der Trennung. Also des Ausschlusses von dem Mitbefinden darüber, was eigentlich die Anwendung des Resultats meiner Wissenschaft bedeutet, gesellschaftlich. Was ist denn Gutachterpraxis? Das weiß man doch, was Gutachterpraxis ist. Gutachterpraxis ist so etwas, eine Form der politischen Beratung. Für die Wissenschaftler aller Zweige herangezogen wird. Und wie es dabei zugeht, ist kein Geheimnis. Wenn in irgendeinem politischen Streit die eine Partei, von mir aus die Regierungspartei, sich ein Gutachten aus der Wissenschaft bestellt, welches Gutachten bestellt sie sich wohl? Welchen Wissenschaftler nimmt sie wohl aus dem großen Fonds pluraler Meinungen? Nicht den, von dem die Kanzlerin gesagt hat, wir haben beschlossen, das ist die richtige Einsicht, den richtigen Wissenschaftler holen wir. Sondern die holen sich den Wissenschaftler, der genau das begutachtet, was sie haben wollen. Umgekehrt die Opposition. Die findet im selben großen pluralistischen Fonds einen anderen Wissenschaftler, der ganz frei für sich gedacht hat und zu einem wissenschaftlichen Befund gekommen ist, der dem Standpunkt der Opposition entspricht. So wird es benutzt, das Zeug. Und die Voraussetzung der Benutzung ist damit klar. Und das Resultat der Benutzung? Was hat denn dann, was dabei rauskommt, mit den Gutachten zu tun? Nix. Das ist die Selbstwiderlegung deines Beispiels. Nochmal, ich will einen Punkt nochmal betonen, weil ich bei dir einen Schlag entdeckt habe, der so in Richtung auf korrupte Wissenschaft. Gutachterwesen gleich korrupte Wissenschaft, die verdienen damit Geld und deswegen schreiben sie so, wie ihre Auftraggeber es wollen. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass es sowas gibt. Na klar, wo es so zugeht im Bereich von Wissenschaft und Gesellschaft, da wird es auch sowas geben. Was ich aber sagen wollte, ist, das ist gar nicht das Prinzip. Das Prinzip ist, es ist Ihr Auftrag, frei Ihrem eigenen Gedanken, sei er richtig oder falsch, zu folgen. Und dann kommen verschiedene wissenschaftliche Resultate zum gleichen Zeug raus. Das heißt, Pluralismus ist gewünscht, gerade in seiner Pluralität, kommt alles in den großen Fonds, wie ich es genannt habe, rein. Und versauert dort entweder oder wird mal wieder rausgeholt und gebraucht. Ja? Begabungstheorie, aus dem Bereich, den ich mich ein bisschen auskenne, Pädagogik. Begabungstheorie. Die hatten mal Anfang der 60er eine progressive, wie es hieß, Konjunktur. Und da wurde gesagt, ach, Begabung ist doch nichts, ist doch keine Sache der Natur. Begabung ist eine Sache des Begabens. Also, wir brauchen unbedingt eine Verdoppelung, wenn nicht sogar Verdreifachung der Abiturientenquote. Das Urteil, Arbeiterkinder sind unbegabt und von Natur aus doof, haben wir jetzt mal gestrichen. Wo ist die Wissenschaft, die uns hilft, das andere zu begründen? Ja, da haben sie sofort eine entdeckt, die gab es schon längst. Die hatte hundertjährige Tradition, hieß damals bloß noch nicht Sozialisationstheorie. Da hieß sie ein bisschen anders. Die hatte jetzt plötzlich Konjunktur. Nicht, weil sie war gefragt. Ist aber gar nicht entstanden, weil sie gefragt war, sondern weil Leute sich das ausgedacht haben. 20 Jahre später. 30 Jahre später. Plötzlich war festgestellt, wir haben zu viel. Wir haben aus der Bildungskatastrophe einen Schluss gezogen. Mehr Abiturienten, mehr Studenten. Der hat uns knapp ins Studentenwerk eingetragen. Plötzlich gab es Gutachten. Die haben das alte Begabungsset wieder rausgeholt. Das gab es natürlich in den Fonds noch. War drin. Hat sein Leben gefristet. Deutsche, amerikanische Professoren, Eising ist sicherlich dem einen oder anderen ein Begriff, der damals schon die Theorie gesagt hat, nee, das sind von Natur aus dümmer. Das ist ganz klar. Auf einmal bekommt so ein Mensch wieder Konjunktur. Wird er rausgeholt. Und dann hängen sich natürlich andere an diesen Gedanken ran. Naja, Zeitgeist versessen sind sie schon. Und dass dann auch jemand auf dem Standpunkt steht, da kann ich noch mehr Geld machen, wird wohl auch stimmen. Aber das ist nicht das Prinzip, sondern eine Verlaufsform. Inzwischen wissen Sie gar nicht, welche Begabungstheorie Sie rausholen wollen. Das mit den 24% Analphabeten, das sieht so oder so aus. Auflösen. Da holen Sie erst die Theorie raus, wenn Sie wissen, was Sie mit denen anstellen wollen. Und die Wissenschaft selbst ist zu Diensten. Einfach dadurch, dass sie wertfrei vor sich hin forscht. Kannst du ein bisschen aber reden?
Du hast gesagt, dass die Aufregung des Staates über Wissenschaftler Studenten hat, dass Deutschland im Ansehen, also am Rangplatz war. Meine Frage ist, ist es nicht auch so, dass ein Staat tatsächlich Leute braucht, also die lesen können, um eine Anweisung zu lesen, die einen Auftrag schreiben können und in ihre Rechnung agieren und zu zahlen? Also braucht es nicht tatsächlich sowas wie Minimalbildung, also bei diesen 24%, weil du hast gesagt, dein ordnungspolitischer Gesichtspunkt, die im Griff zu haben. Ich höre